Logos. Theologie und Leben.
Das ist genau das Beunruhigende an der gegenwärtigen Situation. Und ich glaube, Sie verwenden zu Recht das Wort schizophren. Man könnte auch theologisch sagen, dass das ein wirklicher Schuldzusammenhang ist, in dem wir da stehen. Der besteht darin, dass wir mehr verbrauchen, als uns zusteht, dass uns das nicht wirklich glücklicher macht. Aber dass wir in einer Art von System gefangen sind, das es schwierig macht, daraus auszusteigen.
Was ist gerecht in einer endlichen Welt? Ethische Fragen im Spannungsfeld von Ökologie und Wirtschaft. Eine Sendung von Johannes Kaup.
Wir brauchen eine ressourcenleichte Welt, was bedeutet, dass wir unseren Ressourcenverbrauch ungefähr auf ein Zehntel reduzieren. Wir brauchen eine emissionsneutrale Welt, was bedeutet, dass das, was wir über Wirtschaft, Produktion, Konsum verursachen, keine negativen Folgen auf Gesundheit und Ökologie haben. Und wir brauchen eine gerechte Welt, weil wir sehen, dass zunehmend die soziale Säule der Nachhaltigkeit aus dem Blick gerät. Wir steigende Ungerechtigkeiten haben, was umfangreiche negative Effekte auf den sozialen Bereich, aber auch auf den ökonomischen Bereich hat und natürlich dann auch auf den ökologischen.
In welcher Welt leben wir? Und in welcher Welt werden unsere Kinder und Kindeskinder leben? Als Österreicherinnen und Österreicher haben viele den Eindruck, sie seien auf die Butterseite des Lebens gefallen. Und materiell gesehen stimmt es auch für viele. Einerseits leben wir im siebentreichsten Land der Erde, das mitten in Europa seit 67 Jahren von Krieg und großen Katastrophen verschont geblieben ist. Auch geht es Österreich inmitten der europäischen Wirtschafts- und Finanzkrise vergleichsweise relativ gut. Andererseits ist unser Wohlstand gebaut auf ein Wirtschaftssystem, das nicht nachhaltig ist. Das bedeutet, der ressourcenintensive Lebensstil, auf dem unser Wohlstand fußt, kann nicht als Modell für die ganze Welt dienen, obwohl uns viele heute dafür beneiden. Die globalen Probleme machen aber an unseren Grenzen nicht Halt. Klimawandel, Zerstörung natürlicher Lebensräume, Hunger und Armut, Flüchtlingsbewegungen, Rückgang der Biodiversität und Ressourcenkonflikte. All diese Probleme bedrohen das gute Leben in vielen Weltregionen und damit das Überleben der einheimischen Bevölkerung. Die Herausforderungen sind eng verwoben mit der Art unseres Wirtschaftens und damit einhergehend mit der Gestaltung internationaler Beziehungen. Weltweit übernutzen wir die Ressourcen der Erde derzeit um den Faktor 1,4. Das geht eine kurze Zeit lang, ist aber nicht dauerhaft verlängerbar. Denn der Menschheit steht bekanntlich kein zweiter Planet zur Verfügung. Dabei schulden wir den armen Ländern, dass wir erst mit 40% im Überschuss sind. Denn es ist die globale Konsumentenklasse, ein Viertel der Menschheit, die für diesen Verbrauchsüberschuss verantwortlich ist. Es geht dabei nicht nur um ein ökologisches und ein wirtschaftliches Problem, es ist vor allem zu einem massiven globalen und intergenerationellen Gerechtigkeitsproblem geworden. Diesem Themenkomplex Ökologie, Wirtschaft und Gerechtigkeit hat sich vergangene Woche eine ökumenische und interdisziplinär ausgerichtete Tagung gewidmet. Unter dem Titel Gerechtigkeit in einer endlichen Welt fand sie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien statt und wurde vom Institut für Sozialethik organisiert. Vorstand des Instituts ist die katholische Sozialethikerin Ingeborg Gabriel. Sie verweist darauf, dass die ökologische Frage heute nicht mehr von der Gerechtigkeitsfrage zu trennen ist.
Das wird also an vor allem zwei Punkten ganz klar. Das eine ist, dass die Verursacher des Klimawandels sich großteils im Norden befinden, wohingegen diejenigen, die die Leidtragenden sind, sich im Süden befinden. Und das ist also schon ein ganz schlimmes Gerechtigkeitsproblem, das jedem, dem das einmal klar wird, auch zum Nachdenken bewegen muss. Das Zweite ist natürlich, was meistens jetzt in den ökologischen Debatten im Vordergrund gestanden ist, ist die intragenerationelle Gerechtigkeit, dass also die Frage der zukünftigen Generationen und ihrer Ausstattung mit natürlichen Ressourcen. Das heißt, wir haben hier ein doppeltes Gerechtigkeitsproblem. Und Und Menschenrechte haben einfach auch mit Zugang zu Ressourcen zu tun. Das sind nicht nur Freiheitsrechte, das sind auch soziale Rechte. Und die bauen dann wieder auf dem Kollektivrecht, das ja schon auch definiert ist, einer ausreichender natürlicher Ressourcen auf.
Die Ausbeutung der Ressourcen und die Übernutzung der Ökosphäre ist global gesehen ungerecht. Denn es berührt die fundamentalen Lebensrechte anderer Völker und der nachfolgenden Generationen. Denn wenn Menschen keine ausreichenden Lebensgrundlagen haben, erübrigen sich die Freiheitsrechte und die Frage demokratischer Partizipation. Daher ist eine gerechtere Aufteilung der Ressourcen und ihr nachhaltiger Gebrauch eine der wichtigsten sozialethischen Fragen der Gegenwart. Besonders die Klimagerechtigkeit erweist sich hier als eine Herausforderung, der wir uns im Hinblick auf die Lebenschancen zukünftiger Generationen stellen müssen. Aber die Frage, was ist gerecht im globalen Kontext, stellt sich als ein überaus komplexes Problem dar.
Natürlich ist das Gerechtigkeitskonzept komplex. Aber es wird niemand ausgehen davon, dass Gerechtigkeit heißt, dass jetzt jeder dieselben Möglichkeiten hat. Das stört ja auch niemanden, dass manche Leute viel, viel mehr haben. Das stört niemanden. Das, was als Ungerechtigkeit empfunden wird und es auch ist, ist, dass jemand seine Potenziale nicht entwickeln kann. Also ich glaube, dass die Rede von Befähigungsgerechtigkeit ist da am besten angebracht. Und wenn ein Großteil der Weltbevölkerung seine Potenziale als Mensch nicht entfalten kann, dann wird das zu einem großen Gerechtigkeitsproblem. Und wir würden einfach so ganz spontan sagen, ja, das ist ungerecht, wenn 2,5 Milliarden Menschen ihr Potenzial nicht entfalten können, weil die Umweltbedingungen sich, sagen wir, verschlechtern.
Nicht von ungefähr ist in der Konsumgesellschaft der Slogan »Kauf dich glücklich« erfunden worden. Trotzdem zeigen viele empirische Untersuchungen, dass eine wachsende Anzahl von Menschen von der Sucht nach mehr desillusioniert ist. Ein Mehr an Materiellem macht nicht glücklich, es erzeugt eher das Gegenteil. Das Gefühl, dass es so nicht mehr weitergehen kann, erfasst langsam breitere Gesellschaftskreise. Ingeborg Gabriel.
Wenn ich Leuten wirklich öfter einmal sage, dass unser Lebensstandard uns eigentlich nicht mehr glücklich macht, dass die Lebensqualität durch ein zu viel an Verbrauch beziehungsweise auch durch ungerechte gesellschaftliche Verhältnisse sinkt. Wenn ich das auf größerer Ebene herüberbringen kann und diese Frage nach dem Glück noch einmal gesellschaftlich thematisieren kann, damit Leute nicht wie Lemmlinge da nachlaufen gewissen Konsummustern, ich glaube, dann ist schon was passiert. Und da sehe ich auch wirklich eine Rolle der Kirchen. Da zu motivieren, da zum Denken aufzufordern, weil gerade in demokratischen Staaten ja wiederum die Bevölkerung stärkere Änderungen fordern muss. Und sie kann das nur, wenn ihr Bewusstsein sich in bestimmter Weise ändert.
Als Gastredner aus dem Vatikan war der ursprünglich aus Ghana stammende Kardinal Peter Turkson nach Wien eingeladen worden. Turkson ist Präsident des Päpstlichen Rats für Gerechtigkeit und Frieden. Er zählt zu jenen Amtsträgern, denen bereits klar geworden ist, dass sich die Kirche bei der ökologischen Debatte viel mehr engagieren sollte, als das bisher der Fall gewesen ist.
Hier in Europa, wenn man also in Mitte von einem Kontinent lebt, ist es ein bisschen schwierig, da zu verstehen. Aber wir haben Bischöfe von dem Pazifik in Seoul bekommen, die es also beschreiben, wie die Grundstück, an dem wir sie früher Sachen pflanzen, ist nicht mehr möglich. Es ist schon unter Wasser. So, es gibt Leute, die in der Nähe von diesem Klimawandel etc. leben. Aber das ist nicht von vielen Leuten gewusst. Okay, vielleicht müssen wir ein Dokumentar von all diesen machen, um die Leute zu zeigen. Es gibt schon eine richtige Drohung. Bei uns zum Beispiel in Afrika, wir wissen, dass die Sahara, der Desert, ja, die Wüste von Sahara immer runterzieht. So, warum denn müssen wir Gold suchen, dadurch wir die Bäume wegschneiden? Es ist mal keinen Sinn. Wir müssen unsere Stimme viel mehr lauter machen. Dass einige sagen, sind nicht vernünftig.
Nach dem Zweiten Weltkrieg begann die westliche Industriegesellschaft ökonomisch rasant zu wachsen. Das schuf Wohlstand und war auch ein wichtiges Mittel für den sozialen Ausgleich. Doch vor etwa 30 Jahren begann ein Prozess der Entkoppelung von ökonomischem Wachstum, Gemeinwohl und Zufriedenheit. Zudem wurde deutlich, dass die wirtschaftlichen Wachstumsprozesse zunehmend an systemische Grenzen stoßen, auf endliche fossile Energieträger und Bodenschätze, auf die ökologische Belastbarkeit der Atmosphäre, der Meere und der Böden, auf die Verfügbarkeit von Trinkwasser und vieles mehr. Auf all diese Endlichkeiten und Kollateralschäden hat die Marktwirtschaft keine Antwort gefunden. Der Wirtschaftswissenschaftler Gerhard Scherhorn war bis zu seiner Emeritierung Professor für Konsumtheorie und Verbraucherpolitik an der Universität Hohenheim.
Der Markt ist defizitär, er funktioniert nicht nachhaltig, er kann auch Nachhaltigkeit nicht hervorbringen, solange es möglich und erlaubt ist, Kosten zu externalisieren, auf die Gemeingüter und das heißt im Grunde auf die Schöpfung abzuwälzen. Nicht? Denn was wir unter Schöpfung verstehen, das ist die Gesamtheit der irdischen Güter, die allen Menschen, allen Lebewesen zur Verfügung stehen. Das ist ein Versagen des Marktes. Und zwar eins, für das wir selber verantwortlich sind, denn wir können es ohne weiteres so regeln, den Markt so regeln, dass Externalisierung nicht mehr stattfindet. Es dürfte nicht nur Eigentumsrechte geben, das ist für Ökonomen so außerordentlich wichtig, nicht? Dass man Eigentumsrechte hat. Aber was man dabei vergessen hat, das ist, dass es auch für den Eigentümer eine Pflicht geben müsste, nämlich die Gemeingüter, die er nutzt, dann auch wieder zu ersetzen, zu erhalten.
Aus diesem Grund plädiert der Ökonom Gerhard Scherhorn für einen gesetzlichen Gemeingüterschutz. Dieser soll die im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch verbrieften Eigentumsrechte ergänzen und so ausbalancieren. Aber Scherhorn plädiert auch für eine radikale Energie- und Ressourcenwende.
Man müsste mit großer Energie von der Sonne gewinnen. Und um das längerfristig tun zu können, müsste man die dafür notwendigen Ressourcen, also Rohstoffe insbesondere, rezyklierungsfähig machen. Nicht? Es müssten Silizium, seltene Erden, ganz wichtig, und verschiedene Metalle, die nötig sind und von denen wir heute schon wissen, dass sie im Laufe der nächsten 20 Jahre ihren Förderhöhepunkt erreichen, so wie der Förderhöhepunkt des Öls schon von hinter uns liegt. Das wäre möglich. Wir könnten die Stoffe, die wir zur Energiegewinnung verwenden, wieder nach Gebrauch zurückgewinnen und neu verwenden. Und das muss man sich aber mal handgreiflich vorstellen. Es würde bedeuten, wir würden nicht mehr produzieren an Autos und an Handys. Wir würden nicht mehr produzieren, als wir mit dem Altmaterial wieder herstellen können. Und das ist weniger als heute, deutlich weniger. Und darauf müssen wir uns einstellen.
Unsere bisherige Lebens- und Wirtschaftsweise ist nicht zukunftsfähig. Wir produzieren und konsumieren weit mehr als nachwächst und global fair wäre. Wir betreiben Ressourcenraubbau. Wir schaffen so globale Ungleichheit. Wir verändern das Klima. Wir laugen die Böden aus. Wir verringern die Biodiversität und gefährden unsere Gesundheit. Wir ruinieren die wirtschaftlichen Grundlagen. Wir beschädigen den sozialen Zusammenhalt. Wir beschränken damit die Lebenschancen unserer Kinder und Kindeskinder. Wir leben in multiplen Krisen, die unsere Lebensweise selbst geschaffen hat. Wir wissen das, oder könnten es wissen, wenn wir uns informieren. Vielleicht haben wir das auch schon einige Male gehört. Und doch, wir haben bislang keine Trendumkehr geschafft. Woran liegt das? Oder ist es vielleicht eine Illusion, dass Bürgerinnen und Bürger als Konsumenten überhaupt eine so große Macht haben? Karl Michael Brunner lehrt Umweltsoziologie an der Wirtschaftsuniversität Wien.
Ich bin skeptisch. Einerseits sehe ich durchaus positiv, dass Konsumenten ihre Wünsche am Markt äußern, zum Beispiel Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln. Gleichzeitig muss man sich auch natürlich anschauen, wie die Verhältnisse sind. Wenn man sich anschaut, der Konsum von Bio-Lebensmitteln wird quasi als Erfolgsgeschichte gehandelt. Jetzt haben wir 20 Jahre Zeit gehabt. Wir sind auf einem, verglichen mit anderen Nationen, auf einem sehr hohen Niveau, aber das sind 7-8%. Das kann man sagen, okay, 20 Jahre, um 7-8% zu erreichen, ist nicht allzu viel. Gleichzeitig ist natürlich klar, die Konsumenten geben durch ihre Lebensmittelwahl beispielsweise auch Signale an die Wirtschaft, okay, wir wollen das, oder auch an die Politik. Gleichzeitig, eben, wenn man sich auch die Langsamkeit des Prozesses anschaut und in anderen Konsumbereichen ist es noch wesentlich weniger passiert, wenn Sie an Kleidung denken, an Mobilität denken und Ähnliches. Das heißt, hier braucht es einfach auch Gestaltung von Rahmenbedingungen. Konsumenten sind häufig in unserer Gesellschaft überfordert. Wir haben eben nicht den ganzen Tag Zeit, uns Gedanken zu machen, wie wir uns ernähren, sämtliche Informationen aufzunehmen. Ich mache das selbst manchmal an der Universität, dass ich die Studenten frage, ob sie bestimmte Labels kennen. Und im Prinzip ist einfach 80-90% der Menschen, und das sind gebildete Leute, wissen nicht, was bestimmte Labels bedeuten. Das heißt, hier sich am Markt zurechtzufinden, gleichzeitig einen stressigen Arbeitsalltag zu haben beispielsweise, ist häufig eine unheimliche Überforderung, das nur auf den Konsumenten abzuladen.
'87 hat die UNO-Weltkommission für Umwelt und Entwicklung unter dem Vorsitz der ehemaligen norwegischen Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland drei Säulen der Nachhaltigkeit in ihrem Abschlussdokument Unsere gemeinsame Zukunft genannt. Die Welt muss ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltig werden, wenn sie in eine lebenswerte, gerechte und friedliche Zukunft gehen will. Zitat:
Entwicklung zukunftsfähig zu machen heißt, dass die gegenwärtige Generation ihre Bedürfnisse befriedigt, ohne die Fähigkeit der zukünftigen Generation zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse befriedigen zu können.
Wenn man den Brundtland-Bericht genau liest, findet man einen selten zitierten, aber unmissverständlichen Satz. Zitat:
Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung impliziert Grenzen.
Angestrebt werden sollte daher eine Entwicklung, die sich auf die Befriedigung der Grundbedürfnisse konzentrieren soll, sowie auf aktive Partizipation der lokalen Bevölkerung und auf lokale Kulturen und Traditionen aufbaut. Es geht also um einen dritten Weg neben Kapitalismus und Kommunismus, der letztlich auch das Lebensmodell der westlichen Industrieländer verändern soll. Menschliches Handeln soll nicht nur auf Generationengerechtigkeit, sondern auch auf globale Gerechtigkeit hin ausgerichtet sein. Cora Christoph leitet die Grundsatzabteilung des Umweltbundesamts in Deutschland.
Also es gibt 6 zentrale Hebel auf 3 Ebenen. Also die erste Ebene ist die, wo meistens argumentiert wird, ist die physische Ebene. Was sehen wir an Produktionsstrukturen, an Märkten? Oder was sehen wir an Infrastrukturen, die noch nicht so richtig im Bild sind von der Nachhaltigkeitsdebatte? Das war die erste Ebene, die physische Ebene. Die zweite Ebene, die auch nicht so viel diskutiert wird, ist die Frage des Geldes. Da gibt es 2 Punkte. Ist unser Finanzsystem, also unser Steuersystem so, dass die Sachen belastet werden, die unerwünscht sind, Umweltbelastungen oder die Beanspruchung von Ressourcen? Und ist die Frage, sind Subventionen denn umweltschädlich und ressourcensteigernd? Und der zweite Aspekt, werden im Prinzip in den Finanzanlagen, sei es von einzelnen Leuten, auch von großen institutionellen Anlegern, Nachhaltigkeitsfragen überhaupt berücksichtigt? Werden die Risiken eingepreist, die Umweltzerstörung nach sich zieht und Ressourcenzerstörung nach sich zieht? Und die Frage ist, ist im Prinzip der Finanzsektor ein Unterstützer der Realwirtschaft oder wird im Prinzip das Roulette, was dort gespielt wird, als negativer Faktor relevant für die Realwirtschaft. Und die dritte Ebene, du am wenigsten darüber nachgedacht, ist die Ebene unserer Kultur und unserer Köpfe. Weil es ist wichtig, was wir in den Köpfen haben. Typische Aussage, Städte sind gebaute Gedanken. Das gilt auch für viele andere Sachen. Also wenn wir eine nachhaltige Welt leben wollen, müssen wir auch unsere Gedanken ändern. Und das zweite Thema auf der Ebene unserer Kultur ist unser Umgang mit der Zeit. Wir leben in einer stark beschleunigenden Welt mit den Problemen, die jeder kennt, Stress, Hektik. Man hat auch keine Zeit, nachhaltige Lösungen durchzuführen, umzusetzen. Und wir haben keine Zeit, uns in einer komplexen Welt zurechtzufinden, wo wir immer schneller, immer mehr Probleme erzeugen, die wir gar nicht so schnell lösen können, weil wir der Komplexität nicht gewachsen sind. Also ein ganz klares Plädoyer für Zeitwohlstand.
Das als notwendig erkannte, steht in einer großen Spannung zu den Zwängen einer Wachstumsökonomie. Vor einem Wandel aber haben die meisten Menschen Angst. Und zwar deshalb, weil er emotional mit Verlust- und Abstiegsängsten verknüpft wird.
Ich denke, wenn wir auf die Leute zutreten und sagen, so, wir haben große Herausforderungen, jetzt muss ich schnell was ändern und du bist dran und du bist schuld und mach was, werden wir genauso erfolgreich sein wie in den vergangenen Jahrzehnten, weil wir die Leute auf der Ebene des ethischen Anspruchs und des Kopfes ansprechen. Wenn wir Veränderungen wollen, Veränderungen finden zum großen Teil in den Alltagsroutinen statt, auch in den Entscheidungen, wo man sich konkret für einen Konsum oder für eine Tätigkeit entscheidet, aber ein Großteil in den Routinen. Und Routinen kann man relativ stark beeinflussen über einen kulturellen Wandel. Dann sind gewisse Sachen einfach So ist es. Das ist der Standard, das ist die Norm. Und dazu sind natürlich Peer Groups besonders wichtig, Gruppen, an denen sich Leute orientieren. Es sind aber auch, und es ist wichtig, herauszuarbeiten, was ist im Prinzip der Spaßfaktor an der Nachhaltigkeit? Was erwärmt das Herz denn? Und was ist denn toll? Und nicht, es ist ein Verzicht und es ist grau und langweilig und eigentlich möchte ich die Veränderung nicht, sondern es gibt wirklich wichtige Punkte, die Richtung Nachhaltigkeit zeigen und die Lebensqualität der Menschen steigert. Zum Beispiel ganze Zeit Wohlstand, das ist einfach ein wichtiger Aspekt von Lebensqualität. Und die junge Generation geht zunehmend in diese Richtung. Das finde ich sehr interessant.
Christoph Stückelberger ist Professor für systematische Theologie mit Schwerpunkt Sozial- und Umweltethik an der Universität Basel. Der evangelisch reformierte Theologe ist Gründer von Globe Ethics Net, ein globales Ethiknetzwerk mit dem Schwerpunkt auf Entwicklungs- und Schwellenländer. Für Stückelberger ist es aber auch wichtig, dass die Kirchen sich intensiv beim ethischen Investment engagieren. Denn in der globalen Wirtschaft könnte man intelligente Umsteuerungsprozesse mittels ethischer Geldanlagen auslösen, ist Stückelberger überzeugt.
Da gibt es doch auch viele Ansätze, was eigentlich von wirtschaftlicher Seite geschieht, insbesondere Investitionspolitik. Und da haben die Kirchen doch gerade auch dann im angelsächsischen Raum, in Nordeuropa und zunehmend jetzt auch in Asien, beginnen mit ethischen Investitionen, dieses Thema sehr wach wahrzunehmen. Also das heißt zu sagen, nachhaltiges Wirtschaften braucht nachhaltiges Investieren, braucht eine Umverteilung, Umwidmung von Investitionen nach ökologischen Gesichtspunkten auch. Und da sind kirchliche Pensionskassen zum Beispiel in Schweden, in England, in Deutschland aktiv. Und was wir heute brauchen, sind das zum Beispiel Kirchen in Singapur, in Hongkong, wo die großen neuen Finanzmärkte auch spielen, dass dort die Kirchen auch aktiv werden in dieser Frage.
Für die Veränderung von Denkstrukturen und Verhaltensweisen sind Diskursprozesse, Beteiligungsprozesse und Überzeugungsstrategien notwendig. Vor allem aber braucht es eine starke, tragfähige Vision, für die es sich lohnt, alte Routinen zu verlassen und neu zu handeln. Eine solche Vision könnte das gute Leben für alle sein. Ein gutes Leben ist auch eine zentrale Frage der Spiritualität, insofern sie sich dem Grund zuwendet, der Leben überhaupt erst möglich macht.
Schöpfungsspiritualität heißt, dass wir uns anzuschließen versuchen an den Quellen, an den Energiequellen, die für Glaubende, für Christen darin bestehen, sozusagen, wir erhalten von Gott so viel geschenkt durch die Natur, durch die Schönheit des Lebens, durch die Vielfalt des Lebens, die Vielfalt der Kulturen, der Sprachen. Und wir müssen unser Leben und unsere Sicherheit nicht selbst erschaffen, sondern Gott schenkt sie uns. Und das führt uns zu einer großen Dankbarkeit, zu einem Staunen. Und aus dem heraus erwächst Energie für das Handeln. Also wir handeln dann nicht, weil wir Angst haben vor der Zukunft oder vor dem Weltuntergang und aus Furcht dann uns in irgendwelche Aktivitäten stürzen, sondern wir handeln dann aus der Energiequelle dieses Vertrauens auf diesen Gott. Und diese mit Meditation, mit Gebet, mit Gemeinschaft, mit Liedern, es gibt verschiedenste Formen von Spiritualität, immer wieder diesen Anschluss suchen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig in einer Zeit, wo viele Leute eben fatalistisch sind oder gleichgültig oder sagen, ja, irgendwie Klimawandel können wir sowieso nicht aufhalten, das kommt einfach und es ist schon zu spät und ja, après nous le déluge, also nach uns die Sintflut, ja, ist zwar schon schade, ja, so diese Art von Ohnmachtsgefühl, die können wir überwinden mit eben das, was ich Ökospiritualität nenne. Und ich glaube, da haben die Kirchen, hat die Christenheit auch etwas zu bieten. Und gerade auch Christen in Entwicklungsländern, wenn ich jetzt an Indien denke, da gibt es ganz tiefe Ökospiritualität, die diese Einheit auch von Mensch und Natur betont, ohne nun den Menschen einfach einzuebnen auf die Ebene eines Tieres.
In der Reihe Logos hörten Sie: Was ist gerecht in einer endlichen Welt? Ethische Fragen im Spannungsfeld von Ökologie und Wirtschaft. Eine Sendung von Johannes Kaub. Die Musik zur Sendung stammte von Peter Grubers neuer CD A Distant Garden, erschienen beim Label Granola. Am kommenden Samstag hören Sie an dieser Stelle Tao. Brigitte Wojkowicz berichtet über islamische Mystik in Pakistan. Noch einen angenehmen Abend mit dem Programm von Österreich 1.